die durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit Carlo und Soli.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Movie Break Trashcast. Ich bin der Pascal und an meiner Seite ist mal wieder der Carlo. Hallo Carlo.
Hallo.
Ja Carlo, wir haben unser Wort gehalten. Wir haben ja gesagt, dass wir jetzt wieder regelmäßig Podcast machen wollen und das geschieht hiermit, würde ich sagen.
Mhm.
Und ich kann sagen, nach Robocop 2 und der Weisheit 2 haben wir uns wieder zwei ordentliche Schmankerl ausgesucht, oder?
Ja, kann man wohl so sagen. Die zwei knalligsten Blockbuster des letzten Jahrzehnts.
Ja, das passt. Genau, denn heute werden wir über Drive Angry und Sucker Punch sprechen. Und jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, welcher Film kam denn zuerst raus? Drive Angry oder Sucker Punch? Beide 2011.
Beide 2011.
Fangen wir mit Drive Angry an?
Können wir machen,
gut. Dann würde ich erstmal zum Einstieg die obligatorische Frage stellen. Wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen und was war damals dein Eindruck davon?
Also Drive Angry habe ich im Kino gesehen damals, in 3D.
Aha.
Da war ja noch die große Hochkonjunktur mit 3D-Filmen.
Ja.
Und ich war hellauf begeistert, auch damals im Kino. Mir hat da das 3D sehr gut gefallen, was ja wirklich sehr, sehr selten vorkam. Und ich habe den Film von Anfang bis Ende nur gefeiert, weil modernes Exploitation ist. Eine nette, tolle, flotte Hommage ans Grindhouse-Kino der 70er.
Genau. Bei mir war es, glaube ich, die DVD oder die Blu-ray, als sie dann rausgekommen ist. Wahrscheinlich DVD. Ich habe den damals auch sehr genossen. Ich hatte ganz viel Spaß mit dem Film. Vor allem, wir sprechen ja hier auch noch von einem Film aus einer Zeit, wo Nicolas Cage noch im Kino zu sehen war, ne?
Ja.
Ja, schön war es damals. Ja. Okay, ich würde sagen, Carlo, du fängst einfach mal an mit der Inhaltsangabe und dann starten wir locker lässig in die Diskussion, wobei da wahrscheinlich wenig zu diskutieren ist, sondern nur abfeiern.
Genau, also. Milton, gespielt von Nicolas Cage, ist gerade frisch aus dem Gefängnis ausgebrochen. Doch nicht irgendeinem Knast, sondern dem heißesten, den es gibt. Die Hölle. Ist es. Ja, die Hölle ist es. Sein Ziel, den Sektenführer Jonah King für seine Taten zur Strecke zu bringen. Dieser hat Miltons Tochter auf dem Gewissen und hält seine Enkelin gefangen. Er will das wehrlose Baby für ein satanisches Ritual opfern. Milton setzt alles daran, King von dem nächsten Vollmond zu stoppen, bevor dieser seinen wahnsinnigen Plan ausführen kann. Hilfe bekommt er dabei unterwegs von der schlagkräftigen Ex-Kellnerin und Ex-Frau von Johnny Depp, Piper, gespielt von Amber Heard.
Mhm.
Doch niemand entkommt so leicht dem Fegefeuer. Naja, das wissen wir ja. Der Buchmacher des Teufels, unser Lieblingsnebendarsteller William Fichtner, ist nun bereits dicht auf den Fersen. Jawohl, also klingt nach einem wilden Ritt.
Und ist es auch, ne?
Ja.
Also, ich habe den jetzt bestimmt schon zum dritten oder vierten Mal gesehen. Aber das letzte Mal war vor dem jetzigen letzten Mal dann wieder eine Weile her und ich muss immer noch sagen, der macht echt viel Spaß.
Ja, kann ich mich nur anschließen.
Was ich ja beeindruckend finde, das habe ich ja kurz vor dem Podcast nochmal nachgelesen, ist, dass dieser Film wirklich ein Budget von 50 Millionen US-Dollar hatte. Also 50 Millionen US-Dollar. Wenn man sich das heutige Kino mal vor Augen führt, wie wenige Filme noch so ein Budget zugesprochen bekommen und dem Regisseur dadurch die Möglichkeit geben, wirklich zu machen, was er möchte, da kann man schon ein bisschen nostalgisch oder wehmütig werden, ja, wenn man sich Drive Angry anguckt.
Ja, ja. Ne? Zumal der Film ja eigentlich 2011 ist ja, würde man jetzt sagen, nicht, ja, halt ein Jahrzehnt her, 10 Jahre.
Ja.
Knapp, bald.
Ja.
Und ist ja auch zu einer Zeit entstanden, wo ja eigentlich Serien schon die Überhand hatten. Jetzt, wo du schon gemerkt hast, im Kino kommen jetzt nicht mehr so die frischen Ideen. Und dass dann eben so ein Genre-Teil da noch 50 Millionen kostet, mit Nicolas Cage, der ja zu diesem Zeitpunkt auch schon auf dem absteigenden Ast war.
Ja.
Und dazu noch von einem Regisseur, der ja vielleicht ja mit Bloody Valentine wirklich mal bekannt wurde beim normalen Kinopublikum.
Ja.
Und es ist ja eine Millennium Films Produktion, soweit ich mich entsinne, die ja eigentlich so wegen für B-Movies zuständig sind, aktuell auch noch, dass die da einfach mal so 50 Millionen aus der Portokasse zahlen und sagen, hier, mach einen wunderschönen Autokino-Film, der ja auf die Überholspur fährt, mitten aus der Hölle.
Genau. Ja. Der Regisseur, dieser Patrick Lussier, würde ich sagen,
ja.
Hat ja vorher vor allem, glaube ich, im Direct-to-DVD hier in Deutschland ordentlich was gemacht. Außer natürlich mal Bloody Valentine. Aber ich glaube, diese ganzen Wes Craven präsentiert Dracula. Ja. Kam da der erste noch ins Kino?
Der kam noch ins Kino.
Ah, okay. Ja gut. Ansonsten halt God's Army 3 und White Noise 2. Das spricht, glaube ich, für sich. und natürlich die Dracula 2 und 3. Ja, keine sonderlich ruhmreiche Filmografie. Allerdings muss man sagen, Drive Angry sticht da eindeutig heraus. Ich finde ja auch diesen My Bloody Valentine nicht sonderlich gelungen, was vor allem daran liegt, dass ich mich unfassbar an dieser Digitaloptik störe, die echt billig wirkt. Drive Angry sieht auch digital aus, das muss man sagen. Aber der hat halt richtig Zunder im Arsch. Also allein die Eröffnung, wenn Nicolas Cage aus der Hölle ausbricht und mit Vollgas in der Realität landet, ja, das sieht jetzt nicht aus wie aus einem super Mega Blockbuster, aber das ist schon gut gemacht.
Ja,
da merkt man, da ist Geld geflossen.
Es ist Geld geflossen. Und ich denke auch, ich habe ihn jetzt eben im Rewatch wieder geguckt für einen Podcast und hatte, ich habe leider keinen 3D-Fernseher mehr. Gibt's ja nicht mehr. Und hatte die 3D-Blu-ray aber noch und habe den jetzt in 2D erstmalig gesehen und da fällt ja noch mehr auf, wie diese Effekte, also sagen wir mal, etwas billiger wirken.
Ja.
Weil die sind schon wirklich sehr gut aufs 3D abgestimmt. Und das war auch das, was ich ja anfänglich gesagt habe, dass die 3D-Effekte mich im Kino ja total überrascht haben. Also der war in der Hinsicht schon sehr gut drauf inszeniert, mit 3D zu überzeugen. Natürlich denke ich auch, dass dieser gewisse Trash-Faktor Absicht ist, auch teilweise.
Ja, mit Sicherheit.
Also,
Drive Angry wurde aber auch als 3D-Film konzipiert, ne? Der wurde nicht nachträglich konvertiert, ne?
Genau, das ist einer, glaube ich, der wenigen, die dann wirklich real 3D gedreht wurden.
Ja, ich gebe dir da recht, das wirkt trashig, die Effekte, aber das finde ich eigentlich bei allen 3D-Filmen, die auf 3D-Effekte setzten, wo dir irgendwas entgegenfliegen soll. Das hat immer so ein bisschen Jahrmarkt-Flair irgendwie. Ich kann mich auch noch gut an Final Destination 4 erinnern.
Ja.
Der ja auch ganz stark damit gearbeitet hat. Das hat immer so ein bisschen, das wirkt immer so ein bisschen plump. Außer, wenn du jetzt wirklich solche Filme hast, die schon von der Grundidee ja wirklich darauf aus sind, einfach dummes Event-Kino zu sein und Drive Angry ist halt, der ist halt nur auf Unterhaltung aus und das ist Unterhaltung der stupidesten Art und Weise, aber sehr gekonnt und sehr effektiv umgesetzt. Ne?
Also er hat in allen Belangen weiß der Film zu gefallen, einfach weil er dieses Exploitation-Kino der 70er so verinnerlicht hat und das liefert. Er liefert reichlich Schauwert und das nicht zu wenig. Man denke nur da an die Splatter-Effekte, die da durchaus kreativ sind.
Ja.
Stellenweise. Und natürlich die wichtigste Zutat noch in so einem Grindhouse-Movie. Tittenparade, ne? es wurde einfach auf alles Wert gelegt, was eben so Genrekost auch ausmacht. Also
genau.
Schauwert.
Möglichst reißerisch.
Genau.
Man hat bei wirklich guten Exploitation-Filmen aus den 70ern natürlich immer noch so eine satirische Note drin. Das hat man jetzt in diesem Fall nicht. Allerdings hat er das wirklich gut verinnerlicht. Also wirklich ausschließlich auf Schauwerte aus, möglichst reißerisch, sehr temporeich, total abgedreht, vollkommen crazy. Der spielt so in seiner eigenen Welt. Und das macht ihn vielleicht auch noch mal jetzt in der Nachbetrachtung so sympathisch, wenn man sich das heutige Blockbuster-Kino anguckt, wo, wie du schon gesagt hast, Franchise. Und da hast du wirklich mal so eine originelle Geschichte, die auf keinen Comic, glaube ich, nein.
Nee,
wo es keine Vorlage gibt, die wirklich da auch den Mut hat, einfach mal frei zu drehen.
Die Story mit dem Sektenführer, wenn man sich ein wenig auskennt im 70er Jahre Autokino Exploitation Bereich, da kommt es ganz oft vor. Ne? Es war natürlich ja die Zeit nach Manson, ne?
Manson
Family. Da war das immer ganz
klar. Ja, da war das so ein Kernmotiv, klar. Ja, aber ich meine jetzt nur, wenn man das mal vergleicht mit Superheldenkino und Transformers und Co., da war das schon, hatte das was Frisches, auch wenn die Geschichte nicht neu ist.
Natürlich, nee. Also, dass man sowas dann noch ins Kino bringen konnte. Passiert ja manchmal jetzt auch noch, aber es wird ja wirklich immer seltener. Ne?
Ja. Vor allem in der Preisklasse mit 50 Millionen. Aber kommen wir doch erstmal auf den wichtigsten Punkt zu sprechen, und zwar Nicolas Cage.
Bester Mann.
Ja, bester Mann. Nicolas Cage übernimmt die Hauptrolle, spielt, wie heißt er denn nochmal?
Milton,
kommt aus der Hölle und will Rache. Und man kann ja viel über Nicolas Cage sagen. Man kann auch, man kann ihm sicherlich vorwerfen, dass er vielleicht das ein oder andere Projekt nicht annehmen hätte sollen, was ihn vielleicht auch davor bewahrt hätte jetzt diesen Ruf zu haben, den er jetzt hat. Allerdings muss ich sagen, ich bin großer Nicolas Cage-Fan. Ich gucke mir auch alles an. Du ja auch, Carlo.
Genau.
Ich muss sagen, so schlecht die Filme auch sein mögen, der Nicolas, der haut sich immer rein. Der liefert immer ab, und in diesem Fall ist es ja fast schon so eine Paraderolle und vielleicht auch die Einleitung für die Karriere, die wir jetzt haben, wo wir wirklich so eine Trash-Ikone dabei sehen, wie der sich durch ein totales Trash-Fest ballert, und es ist absolut so gewollt.
Er war ja 2011, da kam ja dann kinotechnisch im Anschluss wirklich nichts mehr, soweit ich mich entsinne. Duell der Magier war ja schon ein Jahr zuvor.
Genau, und 2011 war, glaube ich, da hat er, 2011 kam, glaube ich, auch noch der letzte Tempelritter, oder?
Ja, da hat er auch schon sehr viel gemacht. Ich glaube, der Joel Schumacher-Film Trespass
war auch. Trespass, genau.
Ja, aber der
lief im
Kino.
Nee, aber der letzte Tempelritter lief im Kino.
Aber auch in wenigen.
Ja, und da gehört er auch eigentlich nicht hin. Also von den dreien, Drive Angry, der letzte Tempelritter und Trespass, kann man wohl wirklich sagen, dass Drive Angry der einzige ist, den man auf der großen Leinwand sehen durfte.
Ja.
Zu Recht.
Ja.
Genau. Nicolas Cage. Ja, wie fandest du seine Rolle?
Super. Also natürlich schablonenhaft ohne Ende, wenn man es jetzt mal wirklich ganz ernst betrachtet. Aber von ihm wieder super performt. Also da sage ich immer auch jetzt, wenn ich seine ganzen B-Movies oder C-Movies schaue, er hat da einfach so eine Klasse. Er holt immer noch das Beste raus, was rauszuholen ist aus seinen Charakteren.
Ja.
Egal wie stumpf sie einfach sind. Und hier auch. Und es gibt ganz fantastische Momente, vor allem wenn er sich mit der Kellnerin vergnügt und dabei in einer Hand die Whiskyflasche hat.
Ja.
In der anderen die Knarre und ich glaube, Zigarre raucht er auch währenddessen. Hat aber die Hose noch an. In weiser Vorhersicht, dass gleich die bösen Jungs kommen und er keine Schießerei ohne Hose machen will.
Das hat mich so ein bisschen an Shoot 'em Up erinnert.
Ja, genau.
Ja, genau.
Ist Nicolas Cage einfach.
Ja, und das Schöne ist, was diesen Film ja noch amüsanter macht, ist ja, dass Nicolas Cage das total bierernst runterspielt. Also der hat halt seine Badass-Sprüche und so, aber die Performance ist ja schon, also ernst.
Ja.
Sie ist jetzt keine Comedy-Performance, wo er komplett am Rad dreht, sondern wirklich, er spielt das schon ernst und das gibt dann so einen schönen Kontrast zu diesem ganzen Bullshit, der da eigentlich passiert, wenn er da so als mysteriöser, der Hölle entflohener Rächer auf der Jagd nach Sektenführern und irgendwelchen Satanisten ist. Nicolas Cage auf jeden Fall der Hammer. An seiner Seite steht dann Amber Heard. Ich weiß gar nicht, Amber Heard zu der damaligen Zeit war, glaube ich, auf dem Weg zu einem großen Namen.
Ja.
Jedenfalls
ist er mir erst mit dem Film aufgefallen.
Ja, bei mir war es All the Boys Love Mandy Lane.
Naja, den hatte ich zuvor auch gesehen.
Ja.
Aber ich konnte mich, also das war einer der Filme, den habe ich gesehen, aber den habe ich relativ schnell vergessen irgendwie. Und wusste dann auch nicht mehr, wer Amber Heard ist, wie ich Drive Angry im Kino gesehen habe.
Ja, den finde ich ja ziemlich gut, diesen All the Boys Love Mandy Lane. Aber stimmt schon. Ich glaube so wirklich ihr. Ja gut, es ist schon schwierig, wenn man da mal sagt, was die für gute Rollen hat. Also gute Rollen insgesamt. Da hast du noch eine Nebenrolle in Zombieland und die Hauptrolle in John Carpenter's The Ward. Aber ansonsten ist das schon recht dünne und ich glaube, die hat halt auch einen ordentlichen Popularitätsschub bekommen, dadurch, dass sie mit Johnny Depp zusammen war.
Ja.
In Drive Angry ist ihre Rolle natürlich in erster Linie darauf ausgerichtet, dass sie gut aussieht. Und die Kamera weiß das auch und die Kamera liebt es auch, sich an ihrem Körper zu laben.
Genau.
Allerdings ist es ja auch immer noch eine starke Frauenfigur, ne? Also die wird zwar total ausgebeutet von der Kamera eigentlich, aber es ist ja trotzdem eine starke Figur, die zuschlägt, die sich auch aus eigenen Stücken dann mit Nicolas Cage zusammentut, obwohl sie die Chance hat zu sagen, nee, ich komme nicht mehr mit, sondern auch bereit ist zu kämpfen, ne?
Ja, also sie teilt auch ordentlich aus in dem Film. Hat beachtliche Kampfszenen.
Ja, das stimmt. Auch in Kombination mit Nicolas Cage zusammen.
Ja. Vor allem, wie sie ihren Ex einen im Bett erwischt. Steckt sie ganz schöne Schläge ein, wie sie sich mit ihm anlegt.
Ja, aber dann kommt ja Nicolas und das sind so Szenen, das sind so richtig schöne Exploitation-Momente, wenn vor allem wie der Typ dann auch nachher drauf geht, an der Wand genagelt. Und da kommen wir dann auch auf die nächste Figur zu sprechen, und zwar auf den William Fichtner.
Genau.
Fichtner?
Fichtner.
Genau, ein Fichtner, ein klassischer ja, Nebendarsteller, den man aus ganz vielen Filmen kennt, unter anderem Armageddon, Strange Days oder auch The Dark Knight.
Ja, Lieblingsschauspieler von Michael Bay.
Genau.
Hat in ganz vielen Bay-Filmen mitgespielt.
Oder auch in ganz vielen Bruckheimer-Produktionen. Und der spielt den Buchmacher des Teufels.
Ja.
Und lange Zeit im Film ist es ja so, dass man denkt, der eigentliche Böse wäre auch er. Der entsandt wurde, um Nicolas Cage zurück in die Hölle zu holen. Aber da kommt ja dann nach und nach auch raus, dass der gute Mann durchaus verstehen kann, warum Nicolas Cage wieder zurückgefahren ist. Und dennoch muss ich sagen, den fand ich auch saugeil.
Ja, war ziemlich cool mit seinem Anzug.
Ja, und
wie er da immer zu Fuß unterwegs ist.
Ja, der hat echt geile Szenen, auch wenn er diese beiden Jugendlichen da trifft und denen sagt, wann die sterben. Oder wenn er auf der Motorhaube von dem Auto gleitet. Bei dieser Karambolage. Wenn er da so draufsteht und das Auto fährt weiter und er steht vorne auf der Motorhaube. Super. Super. Also wir haben hier wirklich drei charismatische Figuren. Auch die Amber Heard, würde ich sagen, die passt da wirklich gut rein. Die macht eine gute Figur in doppelter Hinsicht. Und der Patrick Lussier versteht sein Handwerk. Deswegen ist es ein bisschen schade, dass der nach Drive Angry, glaube ich, nur noch einen Film gemacht hat. Click hieß der. Nie gesehen.
Ja, auch nicht.
Aber keine Chance mehr bekommen hat, mal wieder so richtig frei zu drehen. Wie im Fall von Drive Angry.
Jetzt sollte mal eine Fortsetzung drehen mit Nicolas Cage.
Das wäre was. Ja. Aber der Film ist ja leider auch gefloppt, ne? Also der ist ja wirklich untergegangen. Hat nicht mal seine Produktionskosten wieder eingespielt. Trotzdem, Sequel zu Drive Angry würde ich sofort ja sagen. Gerne auch wieder von dem Regisseur, gerne auch wieder gleiche Besetzung und ja, man kann sich da schon irgendwas zusammen spinnen.
Na, natürlich. Ist da nicht besonders schwierig. Hauptsache der Schauwert. Stimmt.
Richtig, richtig. Was mir übrigens noch gefallen hat an Drive Angry ist ja, dass der Film so eine eigene Mythologie hat, die man ja daran dann auch erkennt, dass es so diese spezielle Waffe gibt, diesen Gotteskiller. Ja, das sind so nette Sachen, die ich heute ja fast gar nicht mehr sehe, wo wirklich mal sowas ganz, so ganz eigene Elemente aus einem Universum oder einer Mythologie zusammengesetzt werden, die es so nicht gibt und oder noch nicht gab. Und das macht den Film für mich auch wirklich sympathisch, dass du merkst, dieser Regisseur, der auch das Drehbuch geschrieben hat, hat sich einfach gedacht, ich mach das jetzt einfach. Ich bekomme da schon die Kohle für. Und er hat sie auch bekommen und er durfte ja auch machen, was er wollte.
Ja, ist schön, alles so, wie es hat. Also kann mich in keinster Weise beschweren. Also ich habe jetzt Drive Angry das dritte Mal gesehen und ich fand es einfach wieder toll. Ja. Es ist, ich habe ja ein großes Herz natürlich für so Exploitation und ich freue mich jedes Mal, wenn neue Filme so auf dem alten Pfad wandern und auch so die Stimmung rüberkriegen und das hat ja Drive Angry auch geschafft und ja, schön.
Wie würdest du denn den Gewaltgrad einordnen, Carlo? Was würdest du denn sagen?
Der ist ordentlich, vor allem für einen Film, der so fürs Kino vermarktet wird.
Ja.
Also ich finde ihn durchaus teilweise explizit, teilweise dann doch vielleicht an manchen Szenen etwas harmloser als noch, ginge noch mehr, wenn man andere Filme zum Vergleich herzieht. Aber auch immer mit so einem Augenzwinkern, die Gewalt.
Genau.
Das ist
genau, und das ist wahrscheinlich auch nochmal so ein Punkt, der da ganz wichtig ist, weil ich habe zwar gesagt, dass das eine ernste Performance von Nicolas Cage ist, das heißt aber nicht, dass der Film diese Performance auch ernst nimmt. Wie gesagt, das ist dieser schöne Kontrast, der da aufkommt, und da steckt halt immer ein Augenzwinkern hinter. Das ist so überzeichnet und so abgedreht. Auch die Gewalt, wenn da Hände abgeschossen werden und Menschen an die Wand genagelt und. Ja, der Film weiß genau, was er ist, und der Film zelebriert das auch. Okay, nach dem Blut jetzt natürlich das andere wichtige Thema, das du schon angesprochen hast. Nackte Frauen. Was ist deine Einschätzung dazu?
Naja, es auch hier würde wieder mehr gehen. In anderen Filmen würden sie es auch noch an die Spitze treiben. Ich finde, er hält so gutes Mittelmaß. Es sind jetzt ja nicht allzu viele nackte Tatsachen drin, aber durchaus gewollt explizit in Szene gesetzt, sag ich mal. Brüste,
genau,
und Nacktheit spielt eine gewisse Rolle in manchen Sequenzen einfach. Aber was natürlich auch, genau, dem Genre geschuldet ist irgendwie, ne? Also da wollen wir wegen was, genau, zeigen. Das, ne?
Genau, das gehört einfach dazu. Das gehört auch zu dem Spaßfaktor dazu.
Ja.
Amber Heard sieht zwar nicht blank, aber wie gesagt, die Kamera ist immer nah dran an den Rundungen.
Und echten,
also
Rundungen.
Mann und Frau. Ja, und Mann und Frau dürfen hier gleichermaßen Spaß haben.
Ja.
Carlo, möchtest du dazu noch was sagen?
Ich glaube, wir haben zu Drive Angry es deutlich gemacht, dass wir ihn mögen.
Ja, dann würde ich zum Fazit kommen. Ja. Soll ich anfangen?
Und fang an.
Also für mich ist Drive Angry eine sehr spaßige, sehr kurzweilige Hommage ans Grindhouse-Kino der 70er Jahre. Toll besetzt, allen voran mit Nicolas Cage in der Hauptrolle, der mal wieder zeigt, dass er echt eine Ikone des gegenwärtigen Kinos ist. Und ich würde dem Film... Oh, was geben wir denn mal? Was geben wir da denn mal?
Fluchtversuche aus der Hölle.
Ah, okay. Ich würde dem Film 7 von 10 Fluchtversuchen aus der Hölle geben. Und auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen, wenn man diese Art von, in Anführungsstrichen, geschmacklosen Edeltrash gerne hat.
Ja. Und wie findest du ihn? Gut, schlecht, gut?
Ah ja,
gut,
gut. Der ist gut.
Okay. Ja, dann bin ich wohl dran. Also ich sage als Fazit, wunderschöne Hommage ans Grindhouse-Kino der 70er mit einem tollen Nicolas Cage und vielen tollen Nebendarstellern. Schnell in Szene gesetzt, keine Langeweile und hat einfach reichlich Schauwert zu bieten. Ich finde ihn gut und gebe ihm 7,5 Fluchtversuche aus der Hölle.
Sehr schön. Gut. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Film.
Ja.
Und der ist nicht weniger spannend. Denn wir reden über Sucker Punch von Zack Snyder aus dem Jahre 2011.
Oh mein Gott.
Ja, wieder ein Blockbuster aus dem Jahre aus dem gleichen Jahr, den wir heute in dieser Form so niemals zu sehen bekommen würden. Carlo, wieder die Frage, wann zum ersten Mal gesehen, wie damals empfunden?
Hab ihn irgendwie im Kino verpasst, warum auch immer, und habe mir dann die Blu-ray gekauft, und vielleicht lag es auch damals dran, dass ich mir gedacht habe, ich habe die Info schon gehabt, dass der Extended Cut wohl rauskommt, und wollte dann eigentlich die längere Fassung sehen und habe den Film dann erst im Heimkino auf Blu-ray sehen können.
Okay. Ja. Und wie fandest du ihn?
Ich fand ihn bei der Erstsichtung ziemlich sehenswert.
Ja.
Ja.
Okay. Gut, das lassen wir jetzt mal so stehen.
Ja.
Ich Ah, ich weiß nicht mehr, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es Premiere war damals oder ob ich den mir irgendwie aufgenommen habe. Jedenfalls weiß ich noch, dass er mir damals nicht so sehr zugesagt hat. Und ich habe ihn jetzt nochmal gesehen und ich habe auch gemerkt, ich konnte mich an nichts mehr erinnern. Deswegen habe ich sogar fast überlegt, ob ich ihn überhaupt schon mal gesehen habe.
Ja, ging aber genauso. Ich hab auch nichts mehr gewusst.
Genau. Und ja, dann habe ich mir vor kurzem bei einem Amazon-Angebot den Extended Cut auch bestellt und auf den entsprechenden Anlass gewartet, diesen Film nochmal zu sehen. Der kam jetzt. Und dafür bin ich sehr dankbar gewesen, muss ich sagen. Gut, aber bevor wir ins Detail gehen, würde ich sagen, lese ich jetzt einfach mal die Inhaltsangabe auf Movie Break vor. Die ist ein bisschen länger, also haltet euch fest. Ich nehme nochmal einen Schluck, bevor es abgeht. Okay. Nachdem Baby Doll, gespielt von Emily Browning, alles Wichtige in ihrem Leben verloren hat, wird sie von ihrem bösartigen Stiefvater gegen ihren Willen in ein Irrenhaus eingeliefert. Dort soll sie einer Lobotomie unterzogen werden, sodass ihr Stiefvater das gesamte Vermögen erbt. Damit alles unter der Hand geschieht, trifft er eine Vereinbarung mit dem korrupten Aufseher Blue Jones. Ganze 5 Tage hat Babydoll nur, um sich aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Gemeinsam mit ihren 4 Leidensgenossinnen Blondie, Rocket, Amber und Sweet Pia versucht sie die Flucht. Damit jedoch der Kampf gegen die schmierigen wie perversen Aufseher gelingen kann, muss sich Babydoll in eine andere Realität flüchten. Unter der Leitung der Therapeutin Dr. Vera Gorski macht sie sich auf, in einer surrealen Welt 5 Gegenstände zu finden, um schließlich ihrem Gefängnis entfliehen zu können.
Das ist klasse.
Ja, das ist der Film.
Ja, könnte ein Videospiel sein.
Ja, genau, das fällt einem tatsächlich schon bei der ersten Einstellung auf. Nicht nur, dass Zack Snyder ja ursprünglich aus dem Werbe- und ich glaube sogar auch aus dem Musikbereich, also Musikvideobereich kommt, ja. Der inszeniert Sucker Punch auch. Ich fand vor allem in der Exposition, wo man sieht, wie Baby Doll aus Versehen ihre Schwester tötet und dann in die Irrenanstalt kommt, das hat sehr stark nach Musikvideo geschmeckt.
Ja, also dieses Opening war auch das, was ich mir noch wirklich sehr verinnerlicht hatte, wie ich jetzt den Film das zweite Mal gesehen hatte. Da konnte ich mich fast noch an jede Einstellung erinnern. An den Rest vom Film ja, wie gesagt, nicht mehr, aber ziemlich stark, finde ich. Und audiovisuell, also ja, also der Songwahl, wie das alles inszeniert ist, ich hat mich gestern gleich am Anfang wieder reingezogen. Toll.
Ja. Vor allem hat es ja gezeigt, mit was für einer stilistischen, ja, man kann es ja schon fast Manie nennen, Zack Snyder da vorgeht. Also wie durchkomponiert da wirklich jedes Bild ist. Und ich finde auch, da hat der Zack Snyder immer noch ein Alleinstellungsmerkmal in der Blockbuster-Landschaft, weil ich glaube, es gibt kaum einen anderen Regisseur, der es wirklich geschafft hat, in so gut wie jedem seiner Filme Bildwelten zu schaffen, die absolut, ja, die es so noch nicht zu sehen gab. Wir dürfen nicht vergessen, dass Zack Snyder vorher 300 und Watchmen zum Beispiel gemacht hat, die ja eigentlich von ihrer Ästhetik total ikonisch und wegweisend waren. Dann hat er noch das Remake Dawn of the Dead gemacht, das auch für den heutigen Zombie-Film sicherlich wichtig ist. Den mag ich auch total gerne. Und er hat auch die Legende der Wächter gemacht, 2010, den Animationsfilm über die Kriegseulen, den ich ganz schrecklich finde. Von der Technik her ist das einer der besten Animationsfilme.
Okay, habe ich noch nie gesehen.
Der ist also audiovisuell ist das mega Brett. Also der ist, also Zack Snyder macht einen Animationsfilm, ne? Das ist halt, so sieht's aus. Inhaltlich ist das echt übel. Also okay. Ja, Nazi-Eulen mit Stahlhelm ziehen in den Krieg. Klassischer Zack Snyder eben, aber optisch ist das voll das Brett. Und so ist es ja jetzt auch bei Sucker Punch. Die Optik ist ja wirklich bahnbrechend.
Ja, ist auch in der Hinsicht, dass er dafür auch so viel Kohle offensichtlich bekommen hat vom Studio. Also
80 Millionen, glaube ich.
Ja, es ist noch mal teurer als Drive Angry.
Ja.
Und,
ja.
Boah, also.
Und, ja.
Nee, also diese Welten, die er da schafft, was ja wirklich eigentlich fast alles nur künstlich ist in dem Film.
Ja.
Zieht dich aber so dermaßen mit, visuell, ja, dass du dich drin verlieren kannst.
Genau, das wirklich Kuriose daran ist ja, dass Watchmen ja auch ein Kassenflop war, der aber dann durch Comic-Fans und die Kritik ja ordentlich gepusht wurde und ja, ist eigentlich schon ein Klassiker, kann man sagen. Und das dann trotzdem, ich glaube, Warner war es, oder? Ja. Dass Warner gesagt hat, hier, du hast 80 Millionen, mach, was du willst. Das machen, was du willst.
Ja.
Und Zack Snyder hat sich halt gedacht, boah, ja geil, da mache ich jetzt auch mal, was ich will. Und inszeniert halt quasi den Versuch einer feministischen Geschichte über Selbstermächtigung von fünf Frauen, die, weiß ich nicht, gegen toxische Männlichkeit ankämpfen, gegen perverse Männer, gegen Unterdrückerschweine.
Genau.
Und wie ich vorgelesen habe, müssen sie dafür immer Gegenstände finden, um sich zu befreien. Und das ist dann so inszeniert, dass ich glaube, der wichtigste Rahmen ist in einem Theater. Und immer wenn Babydoll tanzen soll, driftet sie ab in eine andere Realität und oder in ein anderes Universum. Und diese Universen sind zeichnen sich dadurch aus, dass sie quasi einmal quer durch die Popkultur arbeiten. Also man hat hier wirklich riesige Samurai-Krieger, man hat hier Drachen, man hat hier Herr-der-Ringe-Orks, man hat
Nazis.
Man hat Zombie-Nazis.
Zombie-Nazis, ja, aus denen Dampf kommt.
Genau, wenn sie sterben. Man hat, also das ist der Wahnsinn, also was hier geboten wird. Das ist ja wirklich, also wie du schon gesagt hast, das wirkt so ein bisschen wie das Upleveln.
Ja.
Genau, wie das Leveln in einem klassischen Videospiel, wo du immer neue Bossgegner hast und immer neue Szenarien. Aber wie der Snyder das inszeniert, das ist schon der Hammer, weil obwohl dieser Film natürlich totaler, ich sag's jetzt mal ein bisschen uncharmant, Digitalbrei ist,
ja.
Sieht das mega fett aus.
Schaut's aus, die Action wummert wirklich dadurch,
ja.
Und die Sequenzen sind auch over the top mit ganz viel Zeitlupeneinstellungen und mehrt es richtig aus. Also da gibt's eine Fight-Sequenz mit Babydoll. Ich glaube, das ist, wenn sie den Zug kentern müssen, um die Bombe zu entschärfen.
Ja.
Und die anderen Mädels, die zu ihrem Trupp können, sind auch noch mit drin. Da gibt's eine Zeitlupensequenz nach der nächsten drinne. Also das geht echt ein ganzes Stück durch den Zug.
Ja, also und die Zeitlupen sind ja von Anfang an eigentlich schon da. Also allein wenn sie gegen diesen Samurai kämpft,
gegen
diese mehreren
Samurai. Wird ausgemehrt ohne Ende. Aber die Musikwahl einfach vortrefflich. Und dann sind es ja nicht, es sind ziemlich bekannte Songs der Musikgeschichte, die ja nicht mal im Original laufen, sondern in Coverversionen.
Genau.
Aber
Coverversionen, die zumeist von der Emily Browning selber gesungen wurden.
Ja.
Genau. Ja. Das ist schon echt, also audiovisuell ist das schon echt beeindruckend. Was ich mich allerdings immer gefragt habe, den ganzen Film über gefragt habe, ob dieser Film genauso ausgesehen hätte, wenn es Inception nicht gegeben hätte.
Also ich glaube, Sucker Punch ist so ein Lebenswerk von Zack Snyder. Ich denke, dass der diese Idee schon ziemlich lange mit sich rumgetragen hat.
Vielleicht hat er aber dieses Traumding und das Spiel mit Realitäten in Inception nochmal geholfen, dass er wirklich auch das Geld dafür bekommen hat für Sucker Punch. Kann ja sein.
Gut möglich, ja, aber die Idee ist ja von ihm, die Story.
Genau, also das muss man ja auch nochmal sagen, wir haben hier das gleiche wie eben bei Drive Angry. Wir haben keine Vorlage, wir haben hier wieder einen originären Stoff, wo Zack Snyder sich selbst eine Geschichte ausgedacht hat, das Drehbuch auch geschrieben hat. Hat er das Drehbuch geschrieben?
Ja.
Und inszeniert hat und wirklich einfach exzessiv frei dreht, also wirklich das macht, worauf er Bock hat, was natürlich auch zu Problemen führt, denn einerseits haben wir ja hier wirklich eine Hommage an die gesamte Popkultur und was sie uns an fantastischen Bildern zu bieten hat. Ich habe es auch immer teilweise so verstanden, der Film hat ja immer noch diesen feministischen Unterbau, dass er versucht, genau diesen Blick auf Frauen der Nerdkultur zu hinterfragen. Das schafft er kein Stück, denn diese Frauenkörper, die werden sowas von ausgestellt. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber das...
Hab's ja gestern dann in unseren Filmchat während der Sichtung immer wieder schreiben müssen. Ich glaube, ich muss duschen nach der Sichtung, weil ich habe mich so furchtbar. Es ging mir aber schon beim ersten Mal so. Ich habe mich so furchtbar schmutzig gefühlt danach, weil ich finde irgendwie, wie diese ganzen Mädchen in Szene gesetzt sind, hat schon echt einen massiven pädophilen Touch.
Ja, vor allem die Babydoll halt, ne?
Ja. Und ich habe immer ständig so ein Bild vor Augen, ganz alter, lüsterner Kerl vergeht sich an einem Minirock mit hohen Strümpfen und Blümchen im Haar, Mädchen. Ja. Und findet's quasi geil oder so.
Ja, quasi der Koch im Film, ne?
Ja. Also, ja. Und untermauert wird ja, also diese Ernsthaftigkeit, die er vielleicht noch reinbringen will, mit diesen Monologen von ihr im Off.
Ja.
Wirkt eigentlich nicht schlecht, ist aber, wenn du diese Monologe im gesamten Konzept siehst, ziemlich nicht dahergeschwafelt einfach.
Ja, deplatziert auf jeden Fall.
Ja, also es passt einfach nicht zusammen, aber es macht aus Sucker Punch auch schon wieder diese absolut abgespacede Zuckertüte, ne?
Ja, wirklich so ein exzessives Abenteuer einfach, wo alles irgendwie möglich scheint. Als, wie gesagt, den kritischen Aspekt dieses Films, den Zack Snyder da bestimmt gesehen hat, der funktioniert nicht. Ich finde nicht, dass das ein feministischer Film ist, auch wenn er angeblich ein feministisches Thema vorgibt. Dafür labt er sich zu sehr an so einem männlichen Blick auf Frauenkörper und auch auf sehr kindliche Frauenkörper, muss man dazu sagen.
Ja.
Ich finde aber trotzdem, dass das wirklich ein schöner Pop-Bildersturm ist. Also wirklich ein Film, der dich durch seine Bilder gefangen nimmt und mitreißen kann. Und man muss ja auch dazu sagen, der Extended Cut geht fast 130 Minuten.
Ja.
Und ich fand trotzdem, dass dieser Film sehr kurzweilig ist.
Ja, ist aber auch der Extended Cut ist trotz seiner Länge auch die bessere Wahl, weil es fehlt dann schon doch einiges in diesen knapp 20 Minuten zur Kinofassung, diese Differenz.
Ja. Ja. Ja klar, 20 Minuten sind eine Menge.
Ja. Aber konntest du diese Empfindungen auch irgendwie, was jetzt nochmal darauf zurück auf die Mädchendarstellung? Also wenn man den sieht, hat man doch wirklich, denke ich, so wenig, fühlt man sich selber schmutzig. Es ist irgendwie, denkt man sich, oh, was geht da vor, ne?
Ja klar, ich fand diesen, wie gesagt, diesen sehr männlichen, vielleicht auch lüsternen Blick auf unverbrauchte Frauen- und Mädchenkörper fand ich ein bisschen irritierend, weil ich ja der Meinung bin, dass der Film das eigentlich kritisieren will, was ihm nicht gelingt, wie gesagt, weil er sich da selber dann zum Täter auch macht durch diesen Blick, der sich ja, ist ja unfassbar, wie der Körper, Frauenkörper, Mädchenkörper in Szene gesetzt werden, das ist ja unfassbar. Da bin ich ganz bei dir und das ist auch mein größter Kritikpunkt an diesem Film. Und natürlich, dass er dann auch seine bedeutungsschwangere Art da zwischendurch immer einschiebt, die eben auch nicht funktioniert, weil der Film, ich weiß nicht, ob ich den wirklich ernst nehmen kann oder ob ich den einfach nur so als wirklich sehr einnehmende audiovisuelle, sensorische Erfahrung erstmal abtue. Hm. So wie es auch bei 300 der Fall war zum Beispiel, den ich allerdings schwächer finde als Sucker Punch insgesamt, ja. Weil 300 hat auch diese Fascho-Attitüde, die mir nicht gefällt. Aber trotzdem, Sucker Punch ist auf jeden Fall eine Empfehlung, sich den anzugucken. Auch wenn man weiß, dass der einem vielleicht nicht gefällt, aber das ist wirklich so eine Ausnahme im Blockbuster-Kino, wie eben schon bei Drive Angry, wobei ich den jetzt gar nicht mal so sehr als Blockbuster beschreiben möchte, ja. Auch wenn er viel gekostet hat. Aber Sucker Punch ist ja wirklich ein Blockbuster, der auf ein Massenpublikum auch abzielt und ich glaube auch gefloppt ist.
Ja, ne? Ist gefloppt. Und ich kenne eigentlich fast niemanden, jetzt mal aus meinem Freundeskreis, die mit dem Film was anfangen können. Also du musst da, glaube ich, schon einen gewissen Trend zu dieser Art Film haben. Ja. Gefällt wirklich nicht jedem.
Definitiv ein eigenwilliger Film, aber das lege ich ihm durchaus positiv, rechne ich ihm durchaus positiv an, ja. Weil ich komme wieder auf das gleiche Thema zu sprechen, wenn wir uns das heutige Blockbuster-Kino angucken, was uns da an gleichförmigen Materialschlachten und Effekthascherei geboten wird, ist Sucker Punch wirklich ein Film, der nie eine sehr spannende Vision hat. Ich will nicht sagen, dass er der gerecht wird, dass er alles schafft, was er da versucht anzuregen. Trotzdem ist der absolut bildgewaltig. Also wie gesagt, das ist ein absoluter Bildsturm mit geilem Soundtrack und da ist wirklich jede Einstellung auf den Sound abgestimmt. Also den nochmal auf der großen Leinwand zu sehen, ich glaube, das wäre krass.
Ja. Ja, ist hat mich hypnotisiert trotzdem. Also ich habe keine Minute gegähnt. So. Und jetzt habe ich ihn das zweite Mal gesehen, aber ich habe ihn auch, wie schon gesagt, einfach irgendwie vergessen. Bis auf die Einstiegssequenz. Und ich kann ihn nur weiterempfehlen. Ist eine Erfahrung. Muss man mögen, aber ja. Ist völlig, völlig gaga. Ist LSD auf Slushpuppy oder sowas.
Keine Ahnung. Ist ein reiner Exzess.
Ja.
Das ist ein absolutes Exzesskino. Wie Drive Angry auch. Und da finde ich, haben wir jetzt einen ganz tollen Bogen gespannt. Mit zwei Filmen, die wirklich außer Rand und Band sind.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit von Sucker Punch. Soll ich wieder anfangen oder möchtest du?
Fange ich an. Sucker Punch, 6 Snyder, völlig außer Kontrolle, haut ein Ding des Wahnsinns visuell und audiomäßig raus und lässt ordentlich krachen in Action und in Bildersprache und ich finde ihn gut und gebe ihm auch 7,5 Miniröcke aus der Irrenanstalt.
Okay, kann ich mich anschließen? Also für mich auch ein absolut wahnsinniger audiovisueller Exzess. Ich finde es schön, dass einem damals schon kontrovers besprochenen Regisseur da die Möglichkeit geboten wird, mal zu machen, was er will, für ein Budget von 80 Millionen, was satt ist. Und er macht ja auch wirklich was Spannendes raus. Also Ja, Bildwelten, die man in dieser Form, in dieser Zusammenstellung wahrscheinlich noch nie gesehen hat. Ein popkultureller Amoklauf, der dadurch etwas einbüßt, dass er, glaube ich, das Thema von wegen männlicher Unterdrückung oder toxischer Männlichkeit nur behauptet. Letztlich beutet der Film seine jungen Mädchen und Frauen doch dann sehr aus. Und inszeniert sie auch sehr als Lustobjekte, muss man so sagen. Wie du schon gesagt hast, hypnotisierender Pop-Fiebertraum, den ich jeden ans Herz legen würde. Also sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben, ist eine Erfahrung. Ich habe zwar 6,5, glaube ich, gegeben, aber ich gebe in diesem Fall jetzt einfach mal 7 nach der Besprechung. 7 von 10 Miniröcken aus der Irrenanstalt und würde auch sagen, der Film ist gut, gut. Jawohl.
Jawohl.
Carlo.
Hammer's
wir haben es geschafft.
Mensch.
Sind wir durch. Und wir haben sogar schon die Filme fürs nächste Mal. Ist das nicht geil?
Ja. Es kann nur besser werden. Corona verschwindet und wir machen einen Podcast nach dem anderen.
wir hauen raus. Es gibt keine Gnade. Es gibt keine Gnade.
Nein. Keine Gnade. Okay. Wir hoffen nur auf ein normales Leben, bald wieder da draußen.
Genau, endlich wieder Normalität, das wär's. Ja. Naja, gut, dann würde ich jetzt kurz abmoderieren, mich verabschieden und dann dir das Wort geben.
Alles klar.
Dann bedanke ich mich erstmal bei allen Zuhörern, die sich mal wieder durch diese hochgeistreichen Gespräche gemogelt haben. Und möchte noch anführen, dass ihr diesen Podcast nicht nur direkt auf Movie Break hören könnt, sondern auch auf Podigy, iTunes, YouTube, Deezer und Spotify. Wir würden uns darüber hinaus auch freuen, wenn ihr uns auf Facebook, Instagram und Twitter ein Like da lasst oder ein Abo, je nachdem. Da sind wir nämlich auch immer top aktuell, was News und Kritiken und andere Podcasts angeht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal kracht es auch wieder doppelt. So viel kann ich schon mal sagen. Es wird haarig und dann würde ich sagen, Carlo,
du
hast das letzte Wort.
Danke. Also ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern, bedanke mich natürlich wieder bei dir, Pascal, für die tolle Gesprächsrunde und hoffe, wir hören uns bald wieder oder auch, ich sage jetzt mal, sehen uns bald wieder.
Ja.
Und macht es gut, bleibt gesund und bis nächsten Monat. Ciao, ciao.